Hallo liebe Leute, willkommen zur 27. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus alias MG.
Servus Leute.
Das ist der Dennis alias D-Stroke.
Hello again.
Und heute als Gast mit dabei, das hier ist der Thomas alias Deadman.
Servus, wie geht's?
Wir vier sprechen heute fast ausschließlich über die Nintendo Direct vom 13.02.2014. Aber wir nehmen kurz vorher noch eine Frage von einem Ice- und Nintendo-User rein. Und zwar möchte Fluchmaschine wissen, welches Spiel war, gemessen an euren Erwartungen, in eurem Leben die größte Enttäuschung? Und andersherum gefragt, welches Spiel, von dem ihr nichts erwartet habt, war die größte Überraschung im positiven Sinne? Und der Markus fängt einfach mal mit dem ersten Teil der Frage an.
Ja, also mir ist da ehrlich gesagt gar kein Spiel eingefallen, was mich enttäuscht hat. Aber eine Konsole ist mir eingefallen. Und zwar war das damals beim Game Boy Advance. War ich total gehypt, hab mir den geholt gleich am ersten Tag und hab ihn angemacht. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, dass der Bildschirm ziemlich dunkel war. Okay, dann geht man halt ins Licht. Dann hat aber das Display sofort gespiegelt. Das hat mich dann doch ein bisschen enttäuscht. Und auch die alten Game Boy und Game Boy Color Spiele, die waren auch von den Farben her dunkler, wurden die dargestellt. Ja, also das war für mich so eine kleine Enttäuschung.
Aber war das denn beim SP nicht schon so, dass das da beleuchtet war? Oder war das nur zum Zusammenklappen und besserer Akku?
Der SP war beleuchtet, ja, das stimmt. Der ursprüngliche halt nicht.
Dann mache ich mal weiter. Mir fällt da spontan das Bond-Spiel ein, unendlich viele Stunden daran verbracht und jedes Mal danach, jedes weitere Bond-Spiel, auf das ich gewartet habe, war einfach eine Riesenenttäuschung. Kann man eigentlich alle bis heute komplett in die Tonne treten. Ich hoffe, da gibt's irgendwann in Zukunft Besserung.
Ein weiteres Spiel, was mir so als Enttäuschung im Kopf noch rumschwebt, wäre WWF Attitude, was damals für das N64 der Nachfolger von Warzone war. Schrecklich. Wir waren voll gehypt von dem Spiel und haben sofort geholt und gleich zocken müssen. Und es war dann so schlecht irgendwie, so wenig Moves. Und dachte, ah ja, wenn man eine Weile spielt, kommen da bestimmt noch mehr. Nein, es waren einfach 3 Standard-Moves und noch manche hatten 2 extra. Und es war irgendwie, als hätten sie es nicht fertig programmiert. Es war irgendwie echt schlecht.
Ja, bei mir ist das ehrlich gesagt nicht so leicht zu beantworten. Es gab sicherlich Spiele, wo ich mehr erwartet hätte, aber da jetzt von einer großen Enttäuschung zu sprechen, das wäre, glaube ich, in jedem Fall, glaube ich, zu viel. Also doof war zum Beispiel Mario Party 4, das war nicht mehr so wie 3 und Super Mario World 2, obwohl das für sich geil war, war ich enttäuscht, dass es nicht so war wie der erste Teil. Zelda Ocarina of Time war nicht so wie A Link to the Past. Also wie gesagt, alles Beispiele, aber nichts war so wirklich eine große Enttäuschung. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, das kann ich nicht klar beantworten. Also ich gehe eigentlich bei Spielen, die mir gar nichts sagen, gerade zu NES und Super Nintendo Zeiten, da habe ich einfach mal alles ausprobiert, da hatte ich keine Erwartungen, da habe ich einfach in der Regel alles mal angespielt und insofern kann ich da echt nicht von einer großen Enttäuschung sprechen. Aber Markus kann da jetzt mal mit dem zweiten Teil der Frage anfangen.
Das würde ich gerne aufteilen in 2 Kategorien. Und zwar fange ich an mit dem Spiel, wo ich eigentlich keine Erwartungen hatte und total erfreut nachher war. Das war Zelda A Link to the Past. Und zwar war das damals bei mir so, ich wollte einfach ein neues Super Nintendo spielen. Und dann bin ich in den Laden rein. Ich glaube, das war das Erste, was einfach oben auf dem Wühltisch lag. Dann habe ich hinten so auf die Verpackung geguckt. Okay, sieht nett aus. Keine Ahnung, was das ist. Dann habe es einfach gekauft und es hat sich ausgestellt.
Ja, ich dachte auch so, Zelda aus dem Wühltisch. A Link to the Past im Wühltisch. Wohnst du, ey?
Banausen.
Aber echt. Ja, ich glaube, das war damals schon ein Jahr alt. Ich weiß es nicht. Ich habe es 94 gekauft. Das kam, glaube ich, 93 raus.
Trotzdem, das gehört auch heute noch nicht auf den Wühltisch.
Recht hast du.
Ja, und es war eine sehr gute Entscheidung, es gekauft zu haben. Eins der besten Zeldas, das es gibt. Dann habe ich noch 2 Spiele, wo ich euphorisch war, dann kurze Zeit enttäuscht und nachher hat sich aber rausgestellt, die Spiele waren doch gut. Und zwar war das Mario Kart Double Dash, war ich total gehypt. Hab's dann eingelegt, gespielt. Also der erste Blick war irgendwie die Grafik halt so knuffig und ich habe Yoshi und Birdo als erstes genommen und bin dann so gefahren und denk so, was hast du denn jetzt gekauft da eigentlich? So ein Kinderspiel? Ach, ich weiß nicht, bin ich da jetzt nicht so alt für sowas? Ging mir da durch den Kopf und fand's auch total irgendwie langweilig. Aber das war nur am Anfang so. Sobald ich das dann mal zu zweit gespielt habe, hat sich dann rausgestellt, dass es doch gut ist, das Spiel, und ich spiele es bis heute noch sehr gerne. Und das andere Spiel, wo ich auch so gemischte Gefühle hatte, war Zelda Ocarina of Time. Auch gekauft am ersten Tag, eingelegt und dann erstmal eine halbe Stunde nach dem blöden Schild gesucht. Ich hatte dann nicht immer so Lust, mit den ganzen Bewohnern zu reden und den Leuten. Und hab gedacht, oh, was er schon da kauft wieder. Und aber auch da hat sich dann später rausgestellt, nachdem ich dann Schild und Schnort hatte, dass das auch eins der besten Zeldas einfach war. Ja, genau.
Zu Mario Kart auf dem GameCube fällt mir ein, das könnte ich auch zu meinen größten Enttäuschungen aller Zeiten nehmen. Einfach die Vorlage von Mario Kart 64, es schon irgendwie in eine andere Richtung ging. Für mich war die komplette Geschwindigkeit weg und der Niedlichkeitsfaktor dazugekommen, so wie du gesagt hast. Und die breiten Strecken und es war nicht mehr so spannend. Und vor allem im Multiplayer dieses mit den Ballons sich abschießen, da war irgendwie der Pfeffer raus. Also das habe ich auch fast gar nicht verkraftet. Auch wenn ich das Spiel dann später gut fand und manche Strecken und die Ideen und so, aber wie man sich so drauf gefreut hat, Mario Kart 64 2, das war es einfach nicht.
Das war halt schon was komplett anderes.
Der Multiplayer war nicht mehr so spannend, auch der Computer, also wenn bei Mario Kart 64 auf 150 gefahren bist oder extra, das war ja ein purer Kampf. Mario Kart 64 war da irgendwie Welten voraus, was die Spannung anging für mich.
Aber jetzt fehlt dir dein Titel für wenig gehypt und das Spiel war dann doch geil.
Ich habe noch ein paar Ass im Ärmel.
Ja, das ist jetzt dein Turn.
Genau, die positiven Geschichten, da fällt mir auf. Heutzutage ist mir vorher schon ziemlich viel informiert. Also man weiß ja über das Spiel schon alles und 10.000 Reviews im Internet oder sonst wo. Früher war das tatsächlich so, wie der Markus gesagt hat, NES-Zeiten, SNES-Zeiten, da ging es noch ins Kaufhaus und dann gab es Wühltische und Sonderangebote oder einfach nur Spiele angeguckt und das Cover gesehen und da weiß ich auch noch, bei mir war es auch so ähnlich, ein Spiel, was nicht auf dem Wühltisch gehört, aber es war Starwing und ich habe auch gedacht, okay, und guck hinten drauf, was, 3D und FX-Chip, sofort neugierig geworden, mit heimgenommen, nichts erwartet und angefangen zu spielen und ich glaube, ich habe es bestimmt ungefähr 17.000 Mal durchgespielt, um die Highscores zu brechen und alle drei Routen zu nehmen und Sachen zu entdecken, also das Spiel hat mich auch endlos fasziniert, als ich noch ganz jung war. Früher war das echt einfacher, wenn man sich da irgendwo einfach mal ein Spiel für 10 Mark rausgekrallt hat und dann, wow, was geht hier ab? Das war auch, glaube ich, zum Beispiel beim NES-Spiel Snake, Rattle and Roll, auch von Rare so. Zwei Schlangen da gesehen und irgendwie ein Cover und einfach mitgenommen und dann hat es mich echt monatelang fasziniert. Heutzutage kann man das eigentlich gar nicht mehr so sagen, weil man schon vorher so viel Infos hat. Ich könnte noch sagen, bei den Konsolen war man positiv überrascht, aber ist ja selbstverständlich. Also als das SNES kam, jedes Spiel reingelegt, wow, was ist das für Grafik und was kann man jetzt auf einmal alles machen und beim N64 wieder die neueste Generation, da hat ja auch am Anfang echt alles überrascht, man wollte alles anspielen und sehen und auch wenn die Spiele vielleicht nicht toll waren, man hat trotzdem nur gestaunt. Also ich glaube, da gibt's jedes Mal positive Überraschungen.
Ja, geht mir beim Super Nintendo genauso. Jedes Mal, wenn eine Serie, die etabliert war auf dem NES, dann für Super Nintendo rauskam, Castlevania, Zelda und so weiter, das war immer so, nicht nur grafisch, sondern auch vom Gameplay. Die haben da so viel verwirklicht, das war einfach...
Ja, hier, Yoshi's Island.
Aber da hatte ich kann jetzt sagen, dass ich da Enttäuschung erwartet habe, aber das war auch eins der Highlights, wo wir jetzt auch wegen einem 3DS-Auflage wieder gesehen haben. Das hat so viele neue Spielideen gehabt und komplett anderen Stil und Herausforderungen und Rätsel, also...
Da dachte ich auch, dass es mich so, ich glaube, du hast mir das SNES mal ausgeliehen mit Yoshi's Island. Das war echt, und diese ganzen Minigames noch, der Hammer. So gedacht, okay, dass mir das Spiel jetzt so viel Spaß macht, hätte ich nicht gedacht. Und das war auch gar nicht so einfach teilweise.
Aber mal ehrlich, Baby Mario war ja wohl nur nervig, oder? Dass man ihn wieder einfangen musste, das war in Ordnung. Aber dieses Gott.
Aber es hat motiviert, ihn schneller einzufangen.
Halt die Klappe, komm her. Ja, ich habe auch so ein bisschen überlegen müssen, was man so irgendwie gar nicht erwartet hat. Oder Spiele nix erhofft und dann doch geil. Also ich glaube, Mario Party 1 war so ein Überraschungstitel. Weil das habe ich auch schon mal, glaube ich, erzählt, dass wir da im so einem Spieleladen waren, im Videospielladen. Und haben gesehen, oh, Mario, aha, Mario Party, was ist das? Skateboard-Fieber gespielt und so. Okay, das macht irgendwie Spaß. Ha, nee, kaufe ich jetzt nicht. Rausgegangen, paar Schritte gelaufen. Na komm, Thomas, wir gehen zurück, wir kaufen's doch. Alles klar, Mario Party 1 gekauft und stundenlang gespielt, beziehungsweise am Abend noch ein bisschen und dann nächsten Tag, den ganzen Tag das Ding gezockt und es war schon eine positive Überraschung, weil es halt mal komplett was anderes war und dann noch mit Mario, Brettspiel, war echt cool.
Vor allem, weil es man vorher nicht gekannt hat, also eben, ja. Da waren 70 Minispiele dabei, die waren alle neu, man hat nicht gewusst, was da auf einen zukommt und... Ja. Das war schon eine Erfahrung, ja, das stimmt. Das war schon
cool. Noch als Überraschungstitel wäre Blast Corps von Rare gewesen fürs N64. Habe ich auch so irgendwie so gehört, ah, okay, man zerstört Häuser und irgendwas, ha, schaue ich mir mal an. Ey, dann war das so höllisch schwer und hat so Fun gemacht, einfach das Timing rauszufinden, die ganzen Gebäude in bestimmter Zeit zu zerstören oder dass der Atomtransporter nicht irgendwo anstößt und oh, das war schon cool.
Das hat echt Laune gemacht, das Spiel, ja.
Ja, und sowas gab's auch bis dato eigentlich nicht. Und jetzt auch nicht mehr, also sowas in der Art.
Das meiste hat das Soundtrack ausgemacht.
Oh ja, das auch noch. Ansonsten fällt mir gerade nichts ein.
Super Smash Brothers
war. Oh ja, Smash Brothers, stimmt. Das war auch so, ah ja, okay, Nintendo-Charaktere, die sich prügeln. Und dann hat es so Fun gemacht. Auf dem N64 ja schon, weil es ja so neu war. Und dann hat man gedacht, ja, das kann man nicht mehr toppen. Und GameCube und Wii-Version waren auch nochmal geil. Also das hat auch nochmal sehr überrascht. The End.
Ja, bei mir waren das zwei Spiele. Zum einen muss ich sagen, dass es auch bei mir wie ähnlich wie bei Dennis Mario Party 1 war, weil da hat sich echt so ein kleines Feuer in mir entfacht, dass ich auch unbedingt den zweiten und dritten Teil haben wollte. Und zwar war das so, meine damalige Freundin und ich hatten einfach mal im Laden irgendwie geguckt und ach ja, Mario Party, auch auf der Verpackung geguckt und das sah für mich so aus, als wäre das so eine Spielesammlung. So Monopoly und Mensch, ärger dich nicht und Mikado und irgendwie so alles in einem. Dann haben wir das einfach mal mitgenommen, also ausgeliehen aus der Videothek meiner Eltern. Ich hatte es ja in der Sonderausgabe damals neulich erwähnt. Da haben wir das einfach mal mitgenommen und es war schon spät und ich musste morgens früh raus und haben eine Freundin erstmal alleine gespielt, weil ich schlafen ging. Und die spielte das dann und morgens so beim Aufwachen, wir sind beide gleichzeitig aufgestanden, meinte ich dann so, ach ja, du hast das ja gespielt, wie war das denn? Oh, das ist voll toll, da dies und das. Dann hat sie mir das erklärt und dann dachte ich, ey, geil, ich konnte es gar nicht mehr erwarten, wieder später nach Hause zu kommen, um das mit ihr zu spielen. Und ja, also da war ich echt positiv überrascht, hätte ich nicht erwartet. Dann gibt's da allerdings auch noch Street Fighter 2, also das Ur-Street Fighter 2 damals für Super Nintendo. Da habe ich zwar damals schon in Videospielen-Magazinen mitgekriegt, dass das Spiel gelobt wurde, der 16-Bit-Hit und wie grandios das von der Automatenversion übernommen wurde und wie toll das klingt und dass das Super Nintendo so große Figuren darstellen und bewegen kann und so flüssig und das ist fantastisch und bla bla. Aber mich hat das Spiel irgendwie einfach nicht angesprochen. Was da alles geschrieben wurde, das war zwar beeindruckend und es war nett, dass so ein Spiel gelobt wurde, aber es hat mich irgendwie nicht gereizt. Dann allerdings kam das Spiel damals in die Videothek und ein Angestellter in der Videothek damals, der hat uns dann irgendwann mal besucht, hat also nachdem die Schicht vorbei war und kam dann zu uns nach Hause und hat mit meinen Eltern noch so geschäftliche Sachen geklärt und meinte dann, hier Jörg, ich hab dir das Spiel mal mitgebracht, das kam heute rein. Das ist neu. Street Fighter 2, ach ja, habe ich ja von gelesen, ich guck mir das einfach mal an. Zwei Figuren und man tritt und prügelt sich und war irgendwie nicht so spannend. Und dann habe ich halt rausgefunden, dass es auch so Special Moves gibt, den Feuerball und ich habe dann wirklich, da steht ja immer abgedruckt, was man drücken muss. Also unten, vorne, unten und vorne. Und dann Punch drücken. Und dann habe ich also wirklich unten, schräg unten, vorne gedrückt, so auf dem Steuerkreuz und mich gewundert, warum nichts passiert. Was soll daran so special sein? Bis ich dann gemerkt habe, dass ich so eine flüssige Bewegung daraus machen muss. Dann hat das also wirklich Spaß gemacht, dass man dann den Dragon Punch konnte und den Flash Kick und den Pile Driver von Zangief. Und innerhalb von wenigen Wochen, obwohl mich das Spiel erst überhaupt nicht interessiert hat und habe ich aber trotzdem immer irgendwie gedacht, ach, ich leih's mir noch mal aus, ach, ich leih's mir noch mal aus, ach, ich leih's mir noch mal aus. Ich war dann so gut da drin mittlerweile, dass wir dann wirklich auch so kleine Turniere im Bekanntenkreis gemacht haben und also bis heute Street Fighter 2 und auch das, ich nenn's mal, das indizierte Spiel Teil 2, ist, also das sind zwei meiner ganz großen Lieben, super, super, super. Auch bis heute Super Street Fighter 4 und so, ganz, ganz große Klasse.
Damals auch gedacht, okay, Kampfspiel, aber wenn man dann mal gesehen hat, im Nintendo-Heftchen so hinten, hey, hier, Special Moves und was, da geht noch mehr. Bis man es dann mal raus hatte, die ganzen Feuerbälle und Super Punches drauf zu haben. Also das hat auch schon süchtig gemacht, das Timing. Und bloß nicht gegen den Gegner verlieren und dann die Schwierigkeitsgrad einen Stern höher gemacht und dann wieder versucht, nochmal zu besiegen und die Taktik rauszufinden bei jedem Kämpfer. Also das war schon geil.
Ja, damals musste man noch Sachen rausfinden. Heute kriegt man die Movelist präsentiert.
Ja.
Oder man googelt sowieso direkt.
Ja, oder man hat dann einen Special Move rausgefunden, den keiner abwehren kann. Dann hat man den die ganze Zeit benutzt, bis dann irgendeiner doch mal draufgekommen ist, wie man den abwehrt.
Ja, und dann, das stimmt.
Blöd, jetzt muss man sich was Neues überlegen. Und
na schön, dann würde ich sagen, kommen wir zur Nintendo Direct vom 13.02.2014. Seltsam war, dass das nach mitteleuropäischer Zeit um 23 Uhr quasi in der Nacht ausgestrahlt wurde und erst war ich ziemlich verärgert, weil ich dachte, was soll das, warum so spät? Das ist völliger Blödsinn. Das kann man doch auch genauso wie sonst immer 16, 17 Uhr zeigen. Aber dann dachte ich, naja, was soll's, du kannst es ja jederzeit gucken. Und dann ist mir aber da eingefallen, dass es genau deshalb blödsinnig war. Weil wenn die das aus irgendwelchen Gründen, weil vielleicht brutale Spielszenen oder irgendwas gezeigt werden, um 23 Uhr senden, fiel mir da ein, Wenn man das zu jeder Tages- und Nachtzeit in der Wiederholung andauernd gucken kann, warum senden die Erstausstrahlung um 23 Uhr aus? Man kann auch dann am anderen Morgen morgens um 11 Uhr dann die brutalen Szenen gucken.
Weiß man, dass es extra wegen den ab 18 war?
Nein, da wurde diesbezüglich nichts gesagt. Aber ich muss auch sagen, Bayonetta 2 und vielleicht noch X, das sind so die einzigen Spiele, wo man sagen könnte, das war jetzt ein bisschen brutal. Und das fand ich gar nicht. Also selbst sehe ich das Problem nicht.
Ja, weil ansonsten hätten sie ja genauso gut ab 22 Uhr das machen können, oder? Ab 18 ist doch auch ab 22 Uhr.
Ja gut, es wurde ja auch nicht gesagt, es ist ab 18 oder so.
Ja, aber wenn das der Grund gewesen wäre, also.
Ja, aber seltsam ist halt, dass Iwata ganz am Anfang sagte irgendwie, ausnahmsweise machen wir das heute mal später. Also es muss schon einen Grund gegeben haben.
Kann aber schon sein, weil ich glaube, bei tvmovie.de ist das auch so, dass die Inhalte haben, da steht dann ab 23 Uhr kann man sich die Seite anschauen.
Ich meine, die deutschen Directs waren ja bisher immer geschnitten, also meistens hat man ja gesehen, dies ist nicht in ihrem Land verfügbar oder sowas.
Stimmt, du hast recht. Das war, glaube ich, bei Bayonetta 2 damals. Da wurde irgendwie auch schwarzes Bild gezeigt und dann bla bla, können wir ihnen leider nicht zeigen.
Die UK-Version oder die US-Version waren dann mit dem Trailer bestückt, aber uns Deutschen nicht.
Ich fand es teilweise praktisch, weil ich musste nicht in der Arbeit heimlich mitgucken um 16 Uhr. Ich konnte es mir abends daheim mal gemütlich machen.
Ja, stimmt, donnerstags bin ich auch nie daheim, um die Zeit.
Mysteriös. Na gut, dann kommen wir also zur ersten Spielankündigung. Iwata hat gleich losgelegt, und zwar Super Smash Bros., Wii U und 3DS. Da wurde verraten, dass Little Mac, also der Hauptcharakter aus den Punch-Out-Spielen, als spielbarer Charakter verfügbar sein wird. Die Musik, die dazu eingespielt wurde, erinnerte mich irgendwie an Eye of the Tiger. Also es klang irgendwie ähnlich. Und ja, mehr fällt mir dazu nicht ein. Also Smash Brothers interessiert mich null. Ich werde mal reingucken, aber ich erwarte nichts. Deshalb müsst ihr drüber sprechen.
Also ich find's geil, dass der Charakter dabei ist. Gefällt mir sehr gut. Auch seine Moves.
Ich fand's auch so witzig, wie Samus ihn so anklopft. Also das Video fand ich sehr cool gemacht.
Ja, also dieses, du bist ja so klein und ich bin so groß.
Ja, genau, die Höhenanzeige noch so. Und dann haut er ihn einfach rein oder so. Das fand ich echt witzig.
Muss man allgemein sagen, bei Smash Bros., dass die Trailer für die einzelnen Charaktere sind echt witzig gemacht. Also auch bei die Trainerin für Wii Fit und auch die anderen. Also da haben sie immer gute Ideen.
Da erinnere ich mich auch an den ersten N64-Werbespot, wo sie sich die Plüschfiguren so prügeln oder diese kostümierten Pokémon und Mario. Also bei Smash Bros. Haben sie immer irgendwie coole Ideen, ja.
Also, dass der Charakter dabei ist, finde ich toll, und der Trailer war auch, hat Lust auf mehr gemacht. Gibt's eine dicke 1 von mir.
Bei mir prickelt's jetzt nicht, wenn ich den Charakter jetzt, wenn er spielbar ist bei Smash Bros., aber...
Ja, ich finde, er passt gut rein, als Boxer halt dann auch mitzuhauen, klar. Und sympathisches Kerlchen, aber ich finde jetzt auch, ich werde auf jeden Fall mit ihm mal spielen, aber jetzt super gehypt bin ich jetzt deswegen nicht, aber der Trailer war echt lustig und ist ja immer gut, wenn man mehr Leute zur Auswahl hat.
Okidoki, dann kommen wir zu Mario Golf World Tour für den 3DS, das für den 2.5.2014 festgelegt wurde.
Ich habe keinen 3DS, aber bin mal gespannt, weil Mario Golf auf 64 war damals auch ein Highlight für mich. Weiß auch nicht warum, aber es hat auf einmal riesig Spaß gemacht.
Das war geil, ja. Warum kam da nicht noch eins?
Es gibt fürs N64, für den Gamecube. Ich glaube, für den Game Boy Advance, glaube ich, auch.
Und für den Gamecube war es, glaube ich, schlecht.
Nee, für den Gamecube fand ich super. Wie hieß das denn? Irgendwas mit Toadstool
Tour. Toadstool Tour, ja.
Das fand ich super. Ich habe das wahnsinnig gerne und viel gespielt.
Also ich finde Mario Golf auch sehr geil. Vielleicht, wenn das neu auch so toll ist. Sieht ja ganz gut aus. Ich meine, aus den Golf-Szenen im Video kann man nicht so viel deuten, ob es Gameplay und alles perfekt Spaß macht, aber gefällt mir.
Aber ich muss sagen, gerade weil mir das, was die da in den Trailern gezeigt haben, in der Direct, so gut gefällt, finde ich es umso mehr schade, dass es kein Wii U-Titel ist oder dass es nicht auch für Wii U erscheint. Ich spiele sowas lieber auf Konsole.
Das stimmt. Das würde ich auch gern sehen.
Tja, ansonsten, ja, wie gerade schon angedeutet wurde, viel konnte man da jetzt nicht erkennen. Es sah halt aus wie ein typisches Mario-Golf-Spiel. Neuerungen, Veränderungen habe ich da nicht festgestellt, außer eben, dass man mit dem Mii spielen kann. Bin gespannt drauf, aber mir wird's, egal wie gut es ist, trotzdem besser gefallen, wenn es für Wii U wäre.
Zu dem Thema fällt mir noch was ein. Auf der Wii gab es doch am Anfang noch ziemlich viele Tiger Woods-Golf-Spiele, was ich nicht so toll fand, aber dank der Wii-Steuerung hat's ja schon Spaß gemacht, den Golfschläger zu schwingen. Für Wii U ist da gar nichts mehr geplant, oder?
Gar kein Tiger Woods mehr. Ich glaube, EA hat den Vertrag mit dem abgebrochen.
Ja, aber selbst dann würde EA wahrscheinlich sowieso nichts für die Wii U machen.
Ja, das stimmt.
Ja, also mal ein Golfspiel mit Wii U, so ein bisschen verändert, verbessert.
Na, wie Sports Golf, es war ja schon ganz cool von der Steuerung her.
War das da, wo man das Gamepad auf den Boden legt und da ist der Ball, dann man sieht da den Ball? Ja, das fand ich interessant in den Trailern.
Das hat auch ganz lustig funktioniert, aber ja.
Also ich muss sagen, gerade weil das Bewegungssteuerung war, fand ich dieses Golf wegen des Realismus sozusagen irgendwie nicht so überzeugend. Also ich mag wirklich so diese, man wählt mit dem Steuerkreuz seinen Schläger aus, bestimmt die Höhe und die Weite, schätzt das ab und so weiter. Und da muss man im richtigen Timing drücken, dass der Schlag weit oder kräftig wird oder wie auch immer. Also ich sag mal die Mario-Golf-Steuerung, die finde ich da besser. Also mit Mario Golf mit Fuchtelsteuerung? Nee, danke. Mir haben sie schon damals bei der Wii das Mario Power Tennis versaut.
Also du magst es eher mathematischer.
Ja.
Dass du es optisch siehst, wie stark schieße ich, in welchem Winkel schieße ich.
Und ja, weil ich dann mehr Kontrolle über das habe, was passiert. Hm. Weil man automatisch, ob man das will oder nicht, die Wii-Mode ein bisschen verreißt oder so. Das ist vielleicht
bei. Ja, das stimmt schon. Das ist ein ganz anderes Gameplay.
Wie beim echten Golf, fühlt der 100-mal so schwer. Beide Steuerungen zur Auswahl wäre auch nicht verkehrt. Also. Ja,
das stimmt.
Da haben wir es wieder. Optionen. Man muss Möglichkeiten haben, verschiedene, wie man es machen will.
Ja, und das ist ja auch der Grund, warum man Videospiele spielt und nicht auf den Golfplatz geht, weil man einfach Golf spielen vielleicht in Realtime einfach nicht so mag. Also bei mir ist zum Beispiel Tennis, also ich spiele Wii Sports sehr gerne mal ein, zwei Runden, alle paar Wochen mal. Aber richtig Tennis spielen, ich könnte den Schläger gar nicht halten. Also ich habe damals, ich habe mal Tennis probehalber gespielt und musste den Schläger immer mit beiden Händen festhalten. Und das ist ja dann immer schwierig bei Vor- und Rückhand. Und
also die Schläger sind mittlerweile leichter geworden.
Ja, ja, aber die Bälle kommen ja mit einer Geschwindigkeit, die ich ja, die Energie muss ich ja aufbringen. Und da hat halt eine Hand nicht gereicht am Schläger. Selbst da ist er gerade noch so übers Netz gekommen, also.
Gut, kommen wir zu Kirby Triple Deluxe für den 3DS, das für den 16.05.2014 angekündigt wurde. Also ich muss sagen, das Spiel interessiert mich genauso viel oder genauso wenig wie noch bei dem letzten Trailer vor knapp 2 Monaten. Ich werde es mal spielen, wenn es mir gefällt, dann gefällt es mir, ansonsten ist es mir egal.
Ich werde es wahrscheinlich nie spielen, wenn es sich keiner holt, weil kaufen werde ich es mir nicht. Irgendwie hat bei Nintendo Life war es, glaube ich, die haben ein Wow, das Spiel überrascht echt mit Ideen und alles, denkt man gar nicht. Also es ist besser, als man es erwartet. Und dann hat es schon wieder so ein bisschen Interesse geweckt, aber Kirby interessiert mich eigentlich ziemlich wenig, immer noch.
Also ich habe es ja letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt, es ist halt Kirby, es ist knuffig und es ist gut, dass es da ist, aber ich habe da bisher auch noch kein Interesse drin.
Ich kann dazu auch nur sagen, Kirby ist seit dem NES an mir vorbeigegangen. Ist so zwar ein Jump'n'Run, so ähnlich wie Mario, hat so seine Eigenheiten und seine Moves und keine Ahnung was. Auch so wie zum Beispiel Sonic, also das Gameplay ist schon anders, hat mich nie wirklich gereizt. Da habe ich Sonic schon ein bisschen mehr gespielt, aber ich bin dann auch eher so bei Mario hängen geblieben. Und das waren so 2 Jump'n'Runs, die habe ich mal angespielt und gedacht, nö, da ist jetzt nichts Besonderes für mich. Mal schauen.
Wobei Epic Yarn habe ich gern gespielt.
Ja, das stimmt.
Das Epic war Jan. was ganz anderes irgendwie.
Gerade bei mir war Epic Yarn so ein richtiges Negativbeispiel, weil das noch einfacher war. Also
ja gut, es war extrem einfach. Also da bist du einfach nur durchgelaufen und ohne Probleme, aber die Optik und diese Ideen, das Knuffige, das hat irgendwie es interessant gemacht, aber klar, vom Schwierigkeitsgrad her.
Also ich habe es mir auch sehr gern angeschaut und einmal durchgelaufen und das war's. Aber dafür freue ich mich dann umso mehr auf Yoshi.
Yoshi's New Island für den 3DS war das nächste Spiel. Das wurde für den 14.03.2014 angekündigt. Und nebenbei wurde noch erwähnt, dass es auch im Bundle mit einem 3DS XL in grün mit Yoshi-Aufdruck verfügbar sein wird.
Kurzer Einschub zwischen Yoshi und Yarn. Was ist eigentlich mit Yoshis Yarn passiert? Da hat man ja auch nichts mehr gesehen seit der E3 oder wann?
Stimmt, das wurde doch... Ja, du hast recht.
Da gab's nur Bilder.
Das meinte ich gerade, ja. Das war Kirby Look und Yoshi Gameplay. Ja. Darauf hätte ich mich sehr gefreut.
Das war aber, glaube ich, kurz vorm Launch von Wii U, oder? Dass man da nochmal Bilder gesehen hat, was alles so kommt von Yoshi.
Also im Grunde wurde zu dem Spiel nicht viel Neues gesagt. Es wurde halt zwar ein neuer Trailer gezeigt, aber auch da sah man eigentlich nichts, was man nicht schon kannte. Erwähnt wurde nur explizit, dass es keine Zeitlimits in den Leveln gäbe. Und dass Yoshi sich transformieren kann. Also er kann zum U-Boot werden oder zum Presslufthammer oder irgendwas.
Das sind ja neue Transformationen, gab es ja beim alten auch schon. Wenn ich mich erinnere, ein Hubschrauber verwandelt oder Bagger oder was es da gab. Und der 3DS XL in grün gefällt mir sehr gut. Also da ich auf das Spiel ziemlich Lust hätte, die Kombination reizt mich schon ein bisschen, da mal zuzuschlagen. Aber der Trailer zeigt nichts Neues, aber man sieht, das Spiel hat was Besonderes.
Gut ist mit dem Riesenei und dass es ein Metal-Ei gibt und so, aber ich finde, es hat jetzt auch nicht so viel zum Gameplay jetzt verändert.
Also bitte, alles ist besser, wenn es Metal ist.
Ja, okay. Touché.
Das Riesen-Yoshi-Ei erinnert mich irgendwie an den Riesen-Mario. Trampel alles nieder und...
Das hatte ich auch im Gedächtnis, dass man zu diesem Riesen-Mario wird und dann läuft man einfach von links nach rechts und alles geht kaputt. Ja, aber auch ich kann nur sagen, Trailer zeigt ja nichts Neues, aber irgendwie hatte ich trotzdem irgendwie mehr Lust auf das Spiel. Also ich finde auch
gerade die Bilder, ach, die sehen ja so knuffig aus. Ich finde diesmal noch ein bisschen extremer, so handgemalt und so, also einfach noch eine Stufe knuffiger.
Ja, Grafikstil und die Farben, das war auch damals schon, finde ich, was Besonderes, das hat was, ja.
Was mir übrigens noch einfällt, ist der Titel, Yoshi's New Island. Das finde ich seltsam. Wenn sie jetzt das New Yoshi's Island genannt hätten, dann würde das bedeuten, das ist halt ein Reboot der Serie mit besserer Grafik oder neuen Elementen, so wie sie es halt bei Super Mario Brothers gemacht haben. Aber Yoshi's New Island, das sagt irgendwie gar nichts aus. Da hätten sie einfach Yoshi's Island Third Attempt oder irgendwas nennen können, was weiß ich.
Yoshi's Island Again.
Ja, irgendwie sowas. Maximum Fun oder irgend so ein Untertitel. Keine
Maximum
Ahnung.
Maximum Fun.
Aber Yoshi's New Island, das klingt so nach gar nichts.
Ja, stimmt schon. War das nicht immer auch bei den Game Boy oder Game Boy Advance mit den Mario-Titeln so, wo sie Mario 1, 2, 3 dann nochmal neu gebracht haben als Super Mario 2, 3, 4 oder?
Ja, das hieß aber immer Advance. Also da wurde einfach nur gesagt, durch diesen Advance-Anhang, dass es halt die Advance-Portierung ist. Das war alles.
Okay.
Ich finde generell die Bezeichnung von New oder Old oder solche zeitlosen Begriffe ein bisschen komisch bei Spieletiteln, weil ich meine, New Super Mario Bros. Wird irgendwann auch mal 20 Jahre alt sein und dann heißt es halt immer noch New.
Dass sie die Konsolennamen immer dazu machen, ist ja schon ganz praktisch. Da weiß man wenigstens, für was es kam. Also Super Mario Bros. U oder Super Metroid oder Mario 64, dann kann man es wenigstens einordnen, auch wenn's
früher, ja.
Ja, früher hießen die ganzen Spiele, die dann für Super Nintendo kamen, auch immer Super irgendwas.
Genau.
Na gut, kommen wir mal zu einem weiteren Untertitel, und zwar Subwars. Steel Diver Subwars für den 3DS, beziehungsweise für den 3DS eShop.
Bevor der Dennis anfängt zu schwärmen, kann ich nur sagen, ich habe ihm gestern den ganzen Tag beim Spielen zugeguckt. Oder zugeguckt, wie er spielt, also...
Du durftest auch ein paar Missionen machen?
Ich durfte auch ein paar Missionen probieren in der kostenlosen Version. Dennis wird bestimmt gleich mehr dazu erzählen, dass es süchtig macht. Also es hat schon was.
Ich bin überrascht. Also ich hab die Anfangsvideos gesehen erstmal, so gedacht, First-Person-Sicht quasi und rumballern und Kämpfe mit U-Booten war dann schon wieder interessant, aber es sah so ein bisschen ungewohnt aus und dann hab ich mir gedacht, okay, Steel Diver, von der Idee her fand ich es eigentlich schon ganz cool. Also das erste Spiel, so mit diesem Side-Scrolling und dann hoch und runter und so missionenmäßig, hat mich schon fasziniert. Und das war jetzt irgendwie so Super Metroid auf Metroid Prime. Und aber jetzt nach so ein paar Sessions im Multiplayer, also finde ich es echt cool. Also es macht echt Fun.
Wie ist das? Also ich habe die Demo noch nicht gespielt. Das Gameplay auch dasselbe? Man muss eigentlich nur ausweichen und irgendwie ins Ziel? Oder im Trailer war das doch mit Kämpfen, ne?
Es ist hauptsächlich ein U-Boot-Kampfspiel. Es gibt zwar Einzelmissionen, in der Demo-Version gibt es zwei Stück. Einmal muss man durch Ringe fahren und beim zweiten Mal muss man halt in einer bestimmten Zeit, also auch Ringe durch bestimmten Zeit fahren und eine bestimmte Zeit Gegner zerstören. Schlachtschiffe, U-Boote und Flugzeuge greifen an, wenn man auf der Oberfläche ist, also Bomber quasi. Und da gibt's halt drei Level, die unterscheiden sich natürlich auch. Dann sind auch Minen im Weg, also wenn man die Ringe durchfährt, muss man halt Minen abschießen, sonst wird man getroffen. Oder irgendwelche stationäre Kanonen oder so. Ja, irgendwie macht es schon Fun. Und man kann es halt eben im Touchscreen steuern, was ich total unpraktisch finde. Also ich mache lieber alles mit den Tasten.
Es hat ein paar nette Gameplay-Ideen. Man kann sich unsichtbar machen für kurze Zeit. Mhm. Dann gibt's Lenktop, Torpedos, die finden aber einen nicht mehr, wenn man unsichtbar ist. Genau. Es gibt Gegenstände, so Turbo oder man kann sich ein bisschen reparieren. Also schon taktisch, wenn man dann wieder guckt, wo sind die Gegner verteilt, die U-Boote vorwärts, rückwärts fahren, hoch oder runter. Das ist schon eine Massenschlacht.
Ja, es ist halt Multiplayer. Multiplayer ist halt 4 gegen 4 immer.
Ach, man spielt also bis zu 8?
Also es sind 8 insgesamt und es werden immer 4-4 ausgesucht. Da ist Nintendo wieder, kommt auch ins Negativ-Review. Nee, das ist auch so ein bisschen die Einstellmöglichkeiten sind sehr so gut wie gar nicht vorhanden.
Ja, vielleicht liegt das aber auch daran, dass es eine Demo ist und dass da natürlich der Umfang absichtlich begrenzt ist.
Die Premium-Version ist dann nur, dass man eben mehr Single-Missionen hat, mehr U-Boot-Varianten, Captains, die man noch reinstecken kann. Also es gibt verschiedene Besatzungsmitglieder, die dann halt verschiedene Sachen machen, wie schnellere Torpedos oder schneller irgendwas anderes machen und halt U-Boot-Farben und Zeug. Aber ich glaube jetzt, dass es da in den Multiplayer-Optionen was gibt, weiß ich nicht.
Stand jedenfalls nichts davon in der Beschreibung.
Stand nichts da. Es ist also immer 4 gegen 4. Ist aber ganz witzig, vor allem die Maps. Da haben sie zum Beispiel auch ein Schwimmbad oder ein Aquarium als Map. Das ist echt witzig. Man soll es mal ausprobieren, es macht Fun.
Wie viel kostet die Vollversion?
Die Vollversion kostet 9,99 €.
Okay. Ich finde, das ist so ein typischer kleiner Titel, wo es jetzt nicht überwältigend viel Zeug zu tun gibt, aber für zwischendurch und paar einzelne Runden scheint es ganz toll zu sein.
Ganz witzig, dass der E-Shop von Pappy O'Hare geleitet wird. Das haben wir, also wir haben es auch als News, glaube ich, geschrieben. Also er sieht aus wie Pappy, ich weiß nicht, was da steht, der Shopbesitzer, aber ja, so deswegen hat man schon so vermutet, ha? Steel Diver Subwars, ist das im Star Fox-Universum angesiedelt?
Das klingt tatsächlich interessant, dann gucke ich mir die Demo jetzt doch mal an, dann bin ich jetzt doch neugierig.
Von dem Video in der Direct hat es mich auch nicht bewegt, aber dann sitzt Dennis neben dir und hartnäckig sagt, probier mal, ist toll, probier mal eine Runde. Ja, okay, ich spiele eine Runde. Oh, geil.
Ah, und zwei Sachen noch, die haben ein witziges Verständigungssystem reingebaut, und zwar Morse-Code. Man kann oben links Morse-Menü öffnen, dann sieht man die ganzen, das ganze Morse-Alphabet. Und im Chat spricht man dann quasi über Morse. Also Hi ist halt viermal kurz für H und zweimal kurz für I und dann hat man ein Hi geschrieben. Und das ist eigentlich eine witzige Idee.
Ich glaube, dann werde ich mir die auch mal angucken, weil ich habe die bisher auch links liegen gelassen.
Und das Coole ist, man kann ja online nonstop spielen mit der Demo. Es ist nicht so, dass sie sagt, ja, jetzt ist eine Stunde vorbei, jetzt müsst ihr es ausmachen, sondern man hat halt nur zwei U-Boote zur Auswahl, zwei Single-Missionen und Multiplayer kann man stundenlang zocken.
Aber das ist auch wie bei Tank, 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 oder? Also mir gefällt dieses Geschäftsmodell nicht wirklich, diese Leute anlocken mit einer Mission und der Rest kostet alles Geld.
Ich find's gar nicht so schlecht, weil man hat dann schon so ein bisschen das Gefühl vom Spiel und denkt sich, okay, interessiert mich, ich will mehr sehen, dann zahle ich auch mehr. Aber ja, bei Tank, Tank, Tank hat's nicht funktioniert.
Ich finde eigentlich das Konzept so besser, als wenn man irgendwie eine total abgespeckte Demo raushaut, die total abschreckend ist. Also, weil ich habe eigentlich bisher mit Demos immer negative Erfahrungen gemacht. Ich habe nach der Demo, wenn mich was interessiert hat, danach die Finger gelassen. Und ich denke, wenn du die erste Mission zum Beispiel kriegst oder halt das erste Level von irgendeinem Jump and Run und sonst keine Abspeckungen drin sind, dann weißt du, was dich erwartet.
Mir kam das immer so vor, als wäre das früher in den Demos so gewesen, dass du halt ein vollwertiges Level bekommst oder ein Match oder ein Kampf, die Zeit vielleicht verkürzt ist, aber schon der volle Inhalt. Und hier kommt mir es eben andersrum vor, dass du eine abgespeckte Version kriegst und denkst, ah, da kann man nicht viel machen und das macht nicht Spaß und das kann ich nicht ausprobieren. Bisschen Ansichtssache wahrscheinlich. Genau das gegenteilige Gefühl für mich.
Ja, dann kommen wir nämlich jetzt zu Pokémon Link Battle für den 3DS eShop, das für den 13.03.2014 angekündigt wurde. Und wie das so ist, fast alles, was irgendwie Pokémon im Namen hat, ist mir wurscht, deshalb redet ihr darüber.
Mir ist wurscht, redet ihr darüber.
Pokémon, was ist das?
Das ist doch dieses Spielprinzip, was man in 50.000 Games online und irgendwas sieht, dass man irgendwelche Dinger verschiebt und sich Reihen auflösen. Aber ja, so mehr so ein Puzzlespiel mit, wie heißt es immer? Dieses Bejeweled oder sowas? Oder?
Ja.
Das ist ja immer das gleiche Prinzip. Irgendwelche Kristalle verschieben und dann kriegt man die und nur jetzt halt mit Pokémon und wenn man halt irgendwas auflöst, kriegt man halt das Pokémon oder ich weiß es nicht. Also für Pokémon-Fans und die vielleicht so gern Puzzles mögen.
Also ich mag gerne so Puzzlespiele, also auch so Tetris, Dr. Mario und ähnliches spiele ich sehr gerne, aber Pokémon Link Battle, das hat mich ja so gar nicht, also null, minus eins.
Minus eins. So gut.
Sind wir alle fehl am Platz für Pokémon, okay.
Ja. Ich weiß nicht mal, warum das Battle heißt, wenn es ein Puzzlespiel ist, aber...
Geilste Anmerkung des Tages.
Nicht schlecht, gut, Kudos an Markus.
Das nehme ich gar nicht mal in die Outtakes, das bleibt direkt so drin.
Ja, genau.
Ja, ich sag ja, die Schwaben wieder, die hauen immer die Knaller raus. Okidoki, dann kommen wir zu Satoru Shibata, denn der gute Herr Iwata hat dann an seinen Kollegen von Nintendo of Europe abgegeben. Und der stieg dann gleich ein mit Professor Layton vs. Phoenix Wright für den 3DS, das am 28.03.2014 erscheint. Ja, wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, ich erwarte, dass das Spiel sicher ganz nett wird und deshalb ist mir, ja, hat mich der Trailer nicht weiter gereizt. Auch das kurze Interview, was da gezeigt wurde, hat auch nicht viel Lust auf mehr gemacht. Also wenn sich's ergibt, werde ich es mir mal angucken, aber ansonsten, ihr seid dran.
Kann mir da einer was zum Gameplay erzählen? Also ich kenne beide Serien, ich habe beide auch beim Dennis mal gespielt. Ich fand das Ace Attorney ziemlich cool, mit dem Rätsel lösen und Fälle lösen. Auch Professor Layton, was macht man jetzt genau in dem Spiel, in dem Crossover?
Ich glaube, das ist genau das Gleiche. Nur, also, was weiß ich, Layton löst halt irgendwie, will den Fall lösen, muss halt diese Puzzle-Rätsel machen und dann, wenn er irgendwie die Verdächtigen gefunden hat, geht's dann ins Gericht und dann macht man die Ace Attorney Gameplay-Sache weiter wahrscheinlich.
Es wurde auch in kurzen Segmenten, als das Interview lief, immer mal kurz eingeblendet. Es sind halt beide Gameplay-Elemente so miteinander verschmolzen.
Okay. Das ist schon eine witzige Idee, die zwei Welten zusammenzuführen. Also so Crossover müsste man öfters machen.
Ja, klingt für mich auch interessant und für Fans von der von den Serien oder von beiden Serien bestimmt ein Highlight. Also.
Mich ärgert es, dass ich so schnell ausgestiegen bin. Also ich glaube, ich habe Phoenix Wright 2 angefangen und Professor Layton 1 noch nicht ganz fertig gespielt, aber den 2er mal angespielt und es gab dann so viele Teile und irgendwie überhaupt nicht mehr reingekommen, obwohl ich die eigentlich geil fand, alle.
Sagen wir so, wenn das Spiel jetzt der Hammer wird, dann kaufst du dir das und hast ja, alles
vereinigt. Alles kombiniert, genau.
Brauchst schon keins mehr spielen.
Na gut, dann kommen wir zu Monster Hunter 4 Ultimate für den 3DS. Da ist mir zuerst aufgefallen, warum kündigen die das nur für den 3DS an? Aber egal, das kommt Anfang 2015. Ja, Monster Hunter, also ich fand den dritten gar nicht übel, ich habe den eine Zeit ganz gerne gespielt, aber ich muss sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich satt bin, weil ich habe den dritten Teil gespielt und irgendwie mich verlangt's nicht nach mehr, deshalb...
Ach, war das da, wo wir zusammen online 4 Stunden gespielt haben und dann am Schluss verloren haben und dann keine Lust mehr hatten?
Das war nicht die einzige Sache, aber das ist, jetzt wo du es sagst, fällt mir das auch wieder ein, ja.
Also ich kann zu Monster Hunter nur boring sagen und mir kommt so vor, als würden die neuen Teile genau das gleiche Gameplay liefern, ohne Erweiterung.
Es ist komisch. Ich habe auch die Demos gespielt für Wii U und 3DS und es ist alles so, es fühlt sich so komisch an und
leer.
Aber erstens die Welt noch so leer und das Gameplay geht so nicht so ins Fleisch über. Das Ding ist ja immer so ein Hype. Also es scheint ja eine große Fanbase zu haben und, aber weiß nicht, irgendwie ist es doch nix.
Ich habe bisher mit der Serie eigentlich nichts am Hut gehabt. Ich habe mal die Demo gespielt, ich glaube Monster Hunter 3 war das, aber die hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Wie Dennis schon gesagt hat, alles irgendwie leer und man läuft halt rum und, also ich glaube für mich ist nichts.
Ich glaube, dass das Log-System, da das fehlt, ziemlich das Ding so ein bisschen schwierig macht. Also wie bei Zelda kann man ja jemanden Gegner anvisieren oder bei Xenoblade oder so, dann hat man wenigstens einen Fokus drauf, aber bei Monster Hunter schlägt man halt einfach irgendwo ins Leere. Die Kamera muss man immer ständig justieren und das ist irgendwie komisch.
Was ich eigentlich wirklich echt komisch finde, ich habe es am Anfang schon kurz erwähnt, warum kündigen die das nicht gleich für die Wii U an? Also, ich meine, welches Spiel, wenn nicht eins wie Monster Hunter 4 Ultimate, wäre ein System-Seller?
War der 3er denn ein System-Seller?
Für die Wii U leider wohl nicht. Deshalb meine ich ja, dass das so seltsam ist. Weil auf der Wii U ging das Spiel weg wie die warmen Semmeln. Deshalb scheint das wohl für Capcom klar zu sein. Da setzen wir nicht mal einen hin, da verplempern wir gar keine Zeit und gar kein Geld mit.
Ach, das heißt, es kommt gar nicht für die Wii U?
Also, das wurde nicht gesagt, aber sonst hätten sie doch gesagt, für Wii U kommt später oder irgendwas.
Aber kommt das nicht 2015?
Für 3DS, ja, für 3DS.
Ist Monster Hunter 4 für den 3DS nicht irgendwie das, was Monster Hunter 3 Ultimate jetzt für die Wii U war?
Nein, weil Monster Hunter 3 Ultimate kam ja auch für 3DS und Wii U.
Okay, weil ich hatte da irgendwas im Kopf, dass die Version anders heißt, aber das gleiche Spiel ist. Okay.
Aber das ist eben ein bisschen konfus.
Dann Nintendo Pocket Football Club für den 3DS eShop am 17.04.2014.
Das war doch dieser Fußballmanager.
Genau.
Oder es kam mir vor wie Fußballmanager.
Ja, ist auch im Grunde so. Der hat es ja auch gern gesagt in einem Trailer, dass es Spielertransfers gibt. Man muss trainieren und Skills für die Spieler. Man kriegt so Karten und dann hat man Skills für die Spieler, die man dann verteilen kann und so. Man kann Spieler tauschen über Street Pass und Spot Pass, irgendwie sowas. Man kann also Spieler tauschen und es gibt sogar eine offizielle Online-Webpage mit Statistiken, wo man dann halt sieht, wer welche Mannschaft hat, wie gut die ist, wer welche Spieler hat und so weiter.
Das sah aus wie dieses NES-Soccer-Game, oder wie hieß es damals? Dieses,
Nintendo World Cup.
Ja, genau, Nintendo World Cup.
Den Stil finde ich geil.
Ja, der Stil ist echt witzig, deswegen hat mich das so ein bisschen gereizt, sag ich mal. Aber so Manager-Sachen bin ich eigentlich nicht so der große Fan von. Und ja.
Ich habe damals auf dem PC Bundesliga-Manager-Hattrick immer ganz gerne.
Ja.
Und ich muss auch sagen, das erinnert mich auch tatsächlich an eine Mischung aus Nintendo World Cup und Bundesliga-Manager-Hattrick. Aber ich muss sagen, obwohl ich Nintendo World Cup mochte und Bundesliga-Manager-Hattrick, das, was die mir jetzt in der aktuellen Nintendo Direct gezeigt haben, das, ja, abgeschreckt will ich nicht sagen, aber sagen wir mal, das hat mir etwas die Lust auf den Titel genommen, weil mir das ein bisschen zu knautschig aussieht irgendwie, ich weiß nicht.
Knautschig? Definieren Sie das Wort knautschig in Ihrem Sinn?
Es hat nicht mal diesen kindlichen Cartoon-Mario-Stil, sondern es ist noch darunter. Es ist noch knuffiger.
Okay.
Knuffig würde ich es nicht mal nennen. Ich würde es eher minimalistisch irgendwie.
Ja, das stimmt.
Minimalistisch finde ich aber nicht schlimm. Was mich an der Sache auch ein bisschen ärgert, ist, dass mir das Gameplay ein bisschen zu verwässert wirkt. Es gibt zwar Transfer und Training und Skills und so weiter, aber auch das wirkt mir alles ein bisschen zu kindgerecht. Es fehlt mir so ein bisschen dieses Ernst. Also wie gesagt, wie das Spiel wirkt. Meine Mario-Spiele sind ja auf ihre Weise auch ernsthaft, wenn man Mario Party oder Mario Tennis nimmt. Aber bei diesem Pocket Football Club, wie gesagt, das Gameplay wirkt mir nicht ernsthaft. Das, was dahinter steht, das wirkt mir nicht ausgegoren genug. Zu simpel.
So, genau, so viele Optionen weggelassen, dass es ein bisschen einfacher ist und die Leute schneller zocken und so unkompliziert. Also es kommt mir so vor wie heutzutage die ganzen Browser-Spiele bei Facebook oder online, die dann irgendwas hernehmen, aber so vereinfachen, dass man es einfach schnell und gemütlich spielen kann, anstatt eine richtige Herausforderung zu haben.
Optionen.
Ja. Optionen, ja, da haben wir es wieder.
Ja, weil ich finde zum Beispiel gerade bei Straßen des Glücks diese einfache Regeln, wo du halt dann ohne Aktien und so spielst, ist dann eher was für Leute, die es einfach haben wollen, und für Banker, die nehmen dann halt die Standardoption, und so hätten sie es ja bei dem Football Club auch machen können, oder weiß ich nicht, ob es vielleicht optional.
Ich glaube, eine komplizierte Version oder eine richtige Simulation oder sowas auf die Art für Profis zu machen, wäre bestimmt sinnvoll gewesen, oder wäre sinnvoll, wenn es dabei ist.
Ja eben, wir müssen ja auch dazu sagen, wir wissen das jetzt nicht, das war nur Trailer und wir wissen nur das, was jetzt gezeigt wurde. Das heißt ja nicht, dass es nur das gibt. Aber wie gesagt, das habe ich auch so formuliert, der Trailer hat mir jetzt so ein bisschen die Freude auf das Spiel genommen, weil das, was mir gezeigt wurde, das hat mich nicht angegeilt, sondern eher, naja, ich sag mal, abgeschreckt so ein bisschen. Gut, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich zu Ich spreche jetzt mal so aus, wie es in der Direct ausgesprochen wurde. Ich glaube nämlich nicht, dass es richtig artikuliert wurde, aber dann kommen wir zu Weapon Shop D.O. Masse für den Nintendo 3DS eShop, das am 20.02.2014 erscheint. Ja, also ich muss sagen, ich habe das erst gar nicht geschnallt, was die mir da verkaufen wollten. Und dann, als dann so diese Ansicht war, wo man dann halt den Schmied sieht, dann dachte ich, ey, das sieht ja aus wie ein Final Fantasy und ich bin der Schmied. Da hat sofort geklickt, da habe ich sofort gerafft, worum es geht. Da musste der gar nicht weiter erklären, von wegen, man schmiedet, man kauft, man verkauft und bla. Ja gut, also ich bin auf jeden Fall durchaus interessiert an dem Spiel und freuen würde ich nicht sagen, aber sagen wir mal, ich schaue dem positiv entgegen.
Mich würde es interessieren, wie sich's spielt, aber ich finde, ein Spiel zu machen, wo man Schmied ist und nur Sachen verkauft und ein bisschen rumhämmert, finde ich ein bisschen komisch.
Wie jetzt Fußballmanager, da spielst du ja auch kein Fußball, du managest halt. Und
ja, aber was ist das Ziel vom Spiel? Ein Superschmied zu werden, der voll reich ist? Und
ja, richtig, das ist das Ziel. Ja, du musst halt im Takt halt mit dem Hammer auf den Amboss kloppen und dadurch entwickeln sich dann halt die Fähigkeiten der Waffen.
Ja, und ich denke mal, ja, du kriegst vielleicht auch mehr Aufträge, wenn die Kunden mit dir zufrieden sind.
Ja, klar.
Aber ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, du meinst, irgendwann stellt sich so eine Sättigung ein, weil man sozusagen nicht noch besser werden kann. Man hat alles verkauft, man ist der Reichste, es geht irgendwie nicht wirklich weiter.
Ja, gut, klar, der Reiz, dass man halt besser wird und bessere Sachen schmiedet, aber so
kann man da leveln?
Ich denke schon.
Wenn sich alle auf ein Level 99 Schmied freuen, dann wird es ja schon süchtig machen.
Aber das wäre wiederum geil, ne? Wenn man das jetzt wirklich so verquicken würde. Die einen spielen Final Fantasy und du bist dann halt der Wirt. Und die kommen dann zu dir, das wäre schon wiederum cool.
Das wäre geil, das wär ist cool. Eine neue Art von Koop.
Ja.
Das wird sich doch. Gibt's sowas schon bei World of Warcraft, oder?
Ich muss sofort die Idee patentieren lassen, damit Square Enix.
Also ein Spiel, wo man Sachen craften kann und dann auch wahrscheinlich auch tauschen, ja, aber so eine richtige Rollenaufteilung, wo der eine nur das eine ist und der andere nur das andere.
Aber da sind wir ja wieder bei der Sache. Wer will das sein? Ich meine, meistens will man ja irgendwelche Drachen töten oder irgendwas Action machen, wenn man nur in ein Ding steht, in der Schmiede und dann immer nur auf das Ding klopft.
Ich sag ja Depri, dem Held,
ja, zu ja. Gucken,
wie er die Prinzessin
rettet. Genau, Tag für Tag, ja, hau ich mit dem Hammer aufs Schwert.
Das kommt drauf an, weißt du, wenn du nachher richtiges Geld dafür kriegst.
Stimmt, das kannst du natürlich machen. Ich habe hier an das perfekte Schwert geschmiedet, stell's bei eBay rein und dann nimmst du Kohle dafür.
Genau.
Ey, wir haben eine neue Geschäftsidee, verdammt.
Super.
Das schneide ich am besten raus, damit uns das keiner wegnimmt.
Ja, genau.
Gut, dann kommen wir zu Inazuma 11, wo eigentlich nur gesagt wurde, dass der dritte Teil kommt und im Zuge dessen der erste Teil, der ja für den DS damals erschien, jetzt im 3DS eShop erhältlich ist. Ich weiß jetzt also nicht, ob das wirklich nur der erste Teil mit zusätzlichem 3D-Effekt ist oder ob da sonst noch irgendwas anders ist, dazugekommen ist, verbessert, verändert ist.
Nee, ich weiß nicht, in Inazuma 11 hat mich, ich hab's glaube ich die erste Mal angespielt und es war irgendwie so dieses Rumgelaufe und dann das Gameplay vom Spiel. Irgendwie war es komisch, hat mir nicht gefallen.
Ich kenn's nicht.
Also mir gefallen generell keine Fußballspiele.
Außer Super Mario Strikers.
Ja genau, außer Super Mario Strikers.
Ich erwarte für mich persönlich da jetzt nicht so viel, aber mal schauen. Erwarten tue ich mir allerdings sehr, sehr viel von Etrian Odyssey Untold The Millennium Girl für den 3DS eShop, das am 2.5.2014 erscheinen wird.
Habe ich schon gesagt, Thomas, also die Direct anguckt. Ah, da wird der Jörg jubeln.
Ich muss auch sagen, jetzt wo der Abstand zum letzten Etrian Odyssey wieder ein bisschen her ist, ja, und bis zum 2.5. ist ja auch noch etwas hin. Ist genau der richtige Abstand. Wär's zu früh gekommen, wär's mir ein bisschen egal gewesen. Aber jetzt habe ich wieder Bock drauf und...
Aber es ist ja schon wie Final Fantasy, oder?
Etrian Odyssey?
Ja.
Du bist eigentlich nichts anderes als eine Gilde. Und die Gilde besteht aus bis zu 30, glaube ich, sind's Mitgliedern. Die Mitglieder bist du auch selbst. Das heißt, du erstellst dann eine Magierin, eine Heilerin oder. Mit der Zeit kriegen die aber natürlich später alle noch weitere Skills, wie Schwert kriegt extra Schaden oder die Heilsprüche heilen mehr Energie pro Zauber. Oder kosten weniger Mana oder was auch immer. Und du crawlst halt sozusagen durch die Dungeons. Das heißt, du stellst immer eine Gruppe von maximal 5 Leuten zusammen. Mehr geht nicht, der Rest muss sozusagen zu Hause bleiben. Während du dann durch die Dungeons rennst, triffst du auf Monster und musst halt die Monster bekämpfen. Das ist sozusagen der Hauptteil des Spiels. Da kriegst du dann Schuppen oder Krallen oder, keine Ahnung, Beinen oder irgendein Quatsch von dem Vieh fällt dann mal ab. Das kannst du dann mitnehmen und kannst es im Shop verkaufen. Dafür kriegst du Geld. Dafür kannst du dann Waffen kaufen oder Rüstungen und so weiter.
Das ist das Übliche.
Der Fokus ist aber wirklich darauf, dass man eigentlich nur gegen die Monster kämpft. Während man halt überlegt, oh, da ist jetzt der große Gegner, da weiche ich lieber nach rechts aus oder so. Das heißt, du musst es dir eigentlich vorstellen, wie so die alten Spiele wie das Schwarze Auge oder so vom PC damals. Ja, eigentlich mehr so auf die Richtung. Nur halt, dass halt der Fokus mehr auf die Kämpfe gelegt ist.
Ich finde das Konzept sehr interessant. Ist das dann taktisch wichtig, welches Team man zusammenstellt?
Ich versuche von Anfang an immer die Teams so zu erstellen, dass ich halt eine Party von 5 Leuten habe und das bleibt immer die gleiche. Ich hasse das dann, den und dann mal den und den zu nehmen. Ich suche mir einfach von vornherein immer die raus, wo ich denke, das wird schon funktionieren. Dann skill ich die. Das ist auf jeden Fall sehr taktisch, ja.
Gefällt mir. Ich gehe gleich mal weg und installiere Chicken Alliance für den PC wieder, falls euch das was sagt.
Es kommt am 18.04. auch die Demo zu dem Spiel im eShop. Ich kann das wirklich nur empfehlen, ich spiele das wahnsinnig gerne und 30 bis 50 Stunden sind da immer drin, mindestens. Dann kommen wir zu Child of Light für die Wii U, das am 1.05.2014 erscheinen wird. Und ja, ich weiß nicht, also mich erinnerte das an eine Mischung aus Trine mit RPG-Elementen.
Irgendwie Lost Winds hat es mich eher so ein bisschen auch noch erinnert, aber ja. Böhr haut mich jetzt nicht so vom Hocker, aber es soll ja auch irgendwie, ist gut in den Medien vertreten, habe ich so das Gefühl.
Okay, sonst hat niemand was zu sagen, dann machen wir weiter.
Nicht wirklich eine Meinung dazu, ne?
Okay, dann hat auch Satoru Iwata wieder übernommen und der kam dann Donkey Kong Country Tropical Freeze für die Wii U, das am 21.02.2014 erscheinen soll. Da ich schon die Pressemuster habe und auch schon eigentlich alles kenne, ich aber noch nichts dazu sagen darf, halte ich mich sehr bedeckt.
Ich habe es wieder schon mehrfach gelesen, wie schwer das sein soll. Und es dämpft alles ein bisschen wieder, aber ich werde mich da durchkämpfen.
Ja, ich muss auch sagen, also es interessiert mich schon, ich würde es schon gern spielen. Also mal gucken.
Ich muss sagen, schon auf der Wii, ich habe mich drauf gefreut, weil auf dem SNES fand ich Donkey Kong schon sehr geil. Auch ziemlich schwer, so dass ich es, glaube ich, kaum bis zum Ende geschafft habe. Aber auf der Wii hat es mich schon nicht gepackt. Und dann habe ich mich auf den Koop-Modus gefreut und auch mit dem Dennis zusammen haben wir irgendwie nicht mehr als ein paar Level gespielt. Mhm. Deswegen sehe ich das Spiel und denke wieder, ah, oh, geil, Donkey Kong und sehe das Gameplay und mit den Fässern. Aber wenn ich dran denke, spielen, okay, nee, ich glaube, so viel Lust habe ich doch nicht drauf. Also muss man mal schauen, vielleicht packt's mich, vielleicht wenn ich es mal in die Hände bekomme.
Es ist echt komisch, weil Donkey Kong Country war echt cool. Das habe ich sogar mit meiner Schwester gespielt. Und auf der Wii war es irgendwie seltsam. Kannst du dich beschreiben, aber es war seltsam.
Na gut, dann kommen wir zu NES Remix 2, das am 25.04.2014 im Wii U eShop erscheint.
Interessant finde ich, dass Super Mario Brothers als Luigi mit Links laufen dabei ist. Das fand ich irgendwie witzig.
Ist das aber nur ein Level oder das ganze Spiel?
Ich glaube, das ganze Spiel.
Das ist schon mal witzig, ja.
Ja, witzig finde ich schon, aber das als Highlight wieder irgendwie anzukündigen.
Ist Blödsinn.
Da könnte ich auch einen Spiegel vor meinen Fernseher stellen und dann spielen, wenn ich alles spiegelt verkehrt. Also.
Na gut, aber man muss in die entgegengesetzte Richtung drücken. Das ist natürlich wieder was anderes.
Ach, das wäre ja cool. Das wäre doch mal eine coole Idee.
Ey, hör mir bloß auf. Da finde ich das schon, dass man das direkt nach rechts nach links spielt, dann schon sinnvoller. Weil wenn ich nach links drücke, läuft er ja dann auch nach links. Aber ich für meinen Teil, ja, also ich habe NES Remix 1 gespielt. Was mich daran genervt hat, habe ich schon ein paar Mal gesagt, auch in meiner Rezi geschrieben, deshalb wiederhole ich das jetzt nicht. Aber das, was mich eben genervt hat, scheint in NES Remix 2 genauso zu sein, auch wenn die Spiele wirklich hochkarätig sind. Mario Bros. 2, Mario 3, Metroid, Icarus, Dr. Mario, Zelda 2, Mario Golf, bla bla. Aber die Gameplay-Idee dahinter ist einfach dieselbe und das, was mich gestört hat, wurde nicht geändert, also...
Ja, wenn's echt so wie das alte ist und die halt... nur die Games ausgewechselt haben, dann mal sehen.
Ich kann nur sagen, ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Ich fand so die Ideen ganz witzig, aber mir kommt es auch so vor, als würde es ziemlich schnell seinen Reiz verlieren. Also so, ich bin auch nicht so der Highscore-Jäger jetzt. Vielleicht wird's ja besser.
In Ordnung. Dann wird ab April, ein genaueres Datum wurde leider nicht genannt, für die Wii U die Virtual Console erweitert. Und zwar haben wir dann ab April Game Boy Advance-Spiele zur Auswahl. Das genaue Line-Up der Starttitel wurde jetzt nicht genannt, aber drei Beispiele, und zwar einmal Metroid Fusion, Mario und Luigi Superstar Saga und Yoshi's Island.
Also die erste Frage, die ich mir gestellt habe, warum nicht für ein 3DS auch? Warum nur für die Wii U? Es gibt einige Spiele, die ich vielleicht für ein 3DS Virtual Console runterladen würde, aber für die Wii U am Fernseher hätte ich irgendwie keinen Bock.
Ach, ich muss sagen, obwohl ich mir, wie du auch, die Frage zuerst gestellt habe, warum nicht auch für den 3DS? Jedes Spiel, was für die Wii U kommt, finde ich schon mal gut. Game Boy Advance-Spiele auf der Glotze oder meinetwegen auch auf dem Gameboy zu zocken, habe ich kein Problem damit. Gerade so epische Spiele wie Metroid Fusion oder vielleicht auch Mario und Luigi schön auf der Glotze, das ist doch geil.
Die Idee finde ich nicht schlecht. Ich frage mich, warum Game Boy Advance und nicht Nintendo 64, aber schon anderes Thema.
Weil Metroid Fusion hatte ich jetzt als Ambassador-Programm für ein 3DS durchgespielt, nochmal. Und das will ich jetzt auch wieder nicht nochmal haben, also...
Kommen wir auch zur zweiten Frage, die ich mir dann gleich im Anschluss gestellt habe. Werden das jetzt nur am Anfang wieder 5-6 gute Titel sein, damit es halt erstmal interessant ist und danach kommt wieder nur so meine Tierarztpraxis Teil 2 und so?
Was mir jetzt gerade einfällt, vielleicht kommen die Game Boy Advance Titel gerade nur für die Wii U, um vielleicht einen größeren Anreiz für die Konsole zu bieten.
Das wahrscheinlich sowieso. Wie Thomas aber gerade sagte, warum nicht Nintendo 64, finde ich auch. Aber wie gesagt, ich habe auch gegen die Game Boy Advance-Spiele nichts. Also das finde ich schon okay, aber sicher, N64 würde ich besser finden, das stimmt schon.
Okay, also wenn ich da in der Liste auch gelesen habe, ich meine, Golden Sun ist aufgetaucht, ist ein klasse Spiel. Aber deine ursprüngliche Frage war ja, ob jetzt am Anfang ein paar Kracher rauskommen und dann danach wieder nur Grütze.
Die Frage können wir sowieso mit Ja beantworten, das wird so sein.
Also ich hoffe es nicht, aber...
Ja, aber ich finde mit Game Boy Advance, also N64 oder GameCube hätte, glaube ich, mehr Euphorie ausgelöst.
Was ich halt auch komisch finde, das passt ja dann irgendwie nicht zusammen, die oft in den Werbungen wird immer betont, HD-Grafik, HD-Grafik. Und wenn jetzt Game Boy Advance-Spiele kommen, die werden sicherlich nicht HD-Grafik haben, weil sie ja nur emuliert werden. Ich weiß nicht, ob das beim Otto-Normalverbraucher Anreiz bietet, wenn da verpixelte Spiele jetzt zu haben sind für die Wii U.
Weiß nicht, also ich denke schon, dass die Leute verstehen, dass das nur ein Zusatzangebot ist, dass man halt alte Klassiker jetzt auch auf der Wii U zusätzlich spielen kann.
Deswegen die Konsole kauf?
Nein, deswegen vielleicht nicht, aber wenn man die Wii U hat, dann ist das auf jeden Fall eine gute Idee für Nintendo, da noch den ein oder anderen Euro extra rauszuquetschen, weil sicherlich viele sagen, ach ja, hey Mario, das fand ich ja damals toll, spiele ich nochmal. Klack, 5, 6, 7 Euro, keine Ahnung, was die Spiele kosten, wissen wir ja jetzt noch nicht. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass Nintendo dann nochmal so den ein oder anderen extra Dollar, Yen, Euro mit dran verdient.
Ja, also als minimaler Zusatz, um die Sammlung zu vervollständigen, ist ja ganz nett, aber ich würde sagen, die Prioritäten sollten woanders liegen.
Geht, sehe ich genauso. Je mehr, desto besser, aber ja.
Also das verstehe ich jetzt nicht. Wir sagen immer, Nintendo sollte dies und dieses und jenes und jetzt bringen sie nebenbei auch noch Game Boy Advance Spiele und jetzt passt euch das nicht.
Ich verstehe nicht genau das Geschäftsmodell allgemein hinter der Virtual Konsole, weil das alles so langsam vorangeht. Brauchen die so viel Zeit für die Portierung oder wollen die das einfach nach und nach füllen, dass es nicht Überangebote gibt? Es gab ja schon so viele Spiele auch für die Wii Virtual Konsole und dass die einfach mal sagen, hey, wir haben jetzt hier ein Update und ihr habt hier 50.000 NES-Spiele und zwei Monate später, hey, hier ist die komplette SNES-Sammlung und dann kann sich jeder was raussuchen, dann gibt's auch Auswahl, aber es kommt immer so jeden Monat ein, zwei neue Spiele hinzu und dann denkt man sich, ah ja, von den 10, die mich für SNES interessieren, ist mal wieder keins dabei und dann läuft es einem einfach so nebenher. Also ich finde, da komisch.
Ja, also wenn ich mir das jetzt mit Musik vorstelle, wenn ich mir jetzt vorstelle, da gibt es eine Plattform und da kommen, genau, kommen jede Woche kommen zwei Musiktitel, da ist dann alle 6 Monate mal ein Titel dabei, der mich interessiert, dann hätte ich da irgendwann auch kein Interesse mehr dran. Also ja. Und vor allem für die Wii haben sie ja schon einen Großteil der Spiele portiert oder halt zur Verfügung gestellt. Warum können sie nicht die Bibliothek auf die Wii U übertragen?
Mindestens das, ja.
Also da stimme ich euch ja bei allem zu, das ist überhaupt nicht das Problem. Dass die Virtual Console da auf, sozusagen für sich selbst da einen Aufholbedarf hat, ist auf jeden Fall klar. Aber ich finde nur, wenn man einfach nebenbei jetzt noch Virtual Console Spiele rausbringt und halt Nintendo hat es ja angekündigt und im Moment sieht es ja auch ziemlich danach aus, wenn also hauptsächlich jetzt Spiele kommen und nebenbei halt noch Virtual Console, egal ob die Virtual Console jetzt so super unterstützt wird, wie wir das gerne hätten, dann finde ich das in Ordnung. Wenn das nebenbei kommt und halt hauptsächlich der Kram, der kommen soll, kommt, ist das doch okay. Was gibt's denn da zu meckern?
Das ist ja nicht das Problem. Also da meckern wir ja auch nicht. Das ist ja auch gut, aber es müsste halt mehr sein.
Da haben wir ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Also ich finde auch, das ist, finde ich sehr gut, dass das gibt. Aber wie es umgesetzt wird, ist ein bisschen komisch. Ja, bringt ruhig die ganze Bibliothek und alles, was ihr zu bieten hattet auf allen Konsolen, ruhig mit dazu. Das kann nicht schaden.
Sollen sie halt jede Woche 5 SNES, 5 NES, 5 GBA und dann geht das Ganze ein bisschen flotter?
Also ich habe meine Wii U schon mit unzähligen SNES und NES-Titeln vollgepflastert, aber die Auswahl fehlt noch ein bisschen so.
Das stimmt in jedem Fall. Na schön, dann kommen wir zum für mich persönlichen Highlight der Nintendo Direct. Und zwar ging es dann auf Mario Kart 8 für die Wii U zu, das für den 30. Mai 2014 gelegt wurde.
Was kann man zu dem Spiel sagen? Ich fand den Trailer sehr geil. Ich finde GameCube Mario Kart zu niedlich, zu komisch. Bei der Wii-Version habe ich mich, finde ich, schon mehr dran gewöhnt und es war auch ein bisschen schneller und anspruchsvoller. Und hier sieht es irgendwie auch so aus, also diese neue Gameplay-Elemente finde ich interessant, der Trailer ist auch ziemlich toll. Die Strecken sehen interessant aus, die Grafik ist toll, also wird gespielt und ausprobiert und gekauft.
Ich finde diese Action-Cam bei den Trailern so ein bisschen abschreckend, weil das ist zwar, soll vielleicht so ein bisschen imposant wirken, aber irgendwie ist es eher ist verwirrt. Ich habe es ja gespielt in Frankfurt. Und da war es halt echt cool, hat Spaß gemacht und so wie ein typisches Mario Kart und halt sah halt echt hammergeil aus, aber so die Trailer sind immer so, das mit den Action-Cam, wie gesagt, gefällt mir nicht so.
Das spiegelt das Gameplay nicht
aus. Ja, wieder. Eben. Das sieht so komisch aus.
Okay, das sehe ich so gar nicht, weil ich weiß ja, was ich dann als Spiel bekomme.
Ja, klar. Aber es wäre mir lieber, wenn man halt irgendwie so kurz mal ein paar Szenen sieht, wie sie fahren das oder so. Das
richtige Gameplay.
Ja. Anstatt nur diese Action-Sicht.
Geht mir, wie Dennis sagte, ist genau dasselbe. Das ist, was mich an den Trailern bisher störte. Ansonsten finde ich, wie bei Thomas, aber die Trailer exzellent. Sieht einfach toll aus. Streckendesign wirkt cool. Die neuen Ideen, die gezeigt wurden, sind auch cool. Ja gut, dass die Koopalinge spielbar sind, finde ich eine nette Idee. Ist ein netter Zusatz. Ich hoffe nur, dass dafür jetzt nicht andere gehen müssen. Ich freue mich grundsätzlich auch auf das Spiel. Der Trailer hat, wie der schon davor, nochmal Lust auf mehr gemacht. Aber ja, ob mir halt Mario Kart gefällt, das hängt immer von dieser Item-Glücksgeschichte ab. Und bei Mario Kart Wii war mir das echt zu viel. Und bei Mario Kart 7 irgendwie auch. Deshalb hoffe ich, bete ich, dass es bei Mario Kart 8 wieder ein bisschen besser wird. Das ist der einzige Faktor, der mir das Spiel vermiesen könnte. Ansonsten freue ich mich erstmal drauf.
Was mir auch so aufgefallen oder uns aufgefallen ist, so ist eigentlich F-Zero mit drin. Schon wieder so extrem aufgefallen, dass halt so die Strecken auf dem Kopf sind und halt die Hoverbikes halt so an diesen Wänden entlang. Das ist echt wie F-Zero.
Ja, komischerweise für F-Zero brauchen sie ja eine Idee, bevor sie da ein neues Spiel machen. Dem gibt's nichts hinzuzufügen, alles wurde schon gesagt. Und das mit den Koopalinge ist jetzt nicht so, dass ich in Freudenreden ausbreche, aber ich fand es doch nett, das zu sehen und ich finde, die passen auch gut rein und
Stimmt, ja.
Ich wünschte mir bei Mario Kart nur irgendwie, dass sie auch den Umfang erweitern würden. Also ich weiß ja nicht, wie es jetzt bei Mario Kart 8 wird. Ja, neue Multiplayer-Modi oder neue Battle-Modi oder vielleicht auch irgendwie wie bei F-Zero so 30 Szenarien, du musst dich gegen alle 7 battlen oder du musst da gewinnen oder...
Ja, ich meine, dass es beim 3DS auch schon solche Sachen gab, solche kleinen Missionen, aber ich bin mir nicht sicher. Oder was, DS?
Also
DS
war es. DS war es, ja, es war für ein DS.
Wo es auch was gab, war für die Wii-Version, da gab es ja alle 2 Wochen so einen Contest.
Ja.
Das war aber Geisterfahren, oder?
Das war immer irgendwas anderes. Oder Münzen einsammeln oder...
Aber sowas ins Spiel integrieren wäre auch witzig.
Aber es klingt ja cool, wenn es online sowas irgendwie wöchentlich was Abwechslungsreiches zu tun gibt.
Ja, wobei ich habe dann irgendwann aufgehört. Also ich habe immer nur, bin das einmal gefahren und dann hast du gesehen, ah okay, ich bin eh ganz hinten in der Liste.
Ja, das ist frustrierend, das stimmt. Deswegen finde ich eher so Singleplayer-Sachen interessanter, weil dann macht man es für sich halt und versucht halt...
Wo habe ich denn das gelesen oder hast du das geschrieben? Oder wenn da jetzt die Koopalinge dabei sind, ob es so einen Solo-Modus gibt, wo man gegen die fahren muss. Irgendwo habe ich das gelesen.
Das finde ich auch gut.
Und was ich ja auch immer erwähnt habe, dass der Battle-Mode seit dem N64 einfach nicht mehr dasselbe war. Vor allem mit den Strecken-Blockfort und den ganzen Dingern, das war so geil. Und die nachfolgenden Mario Karts waren alle so komische, blöde Rundlevel, die voll langweilig waren. Und ich finde, da sollten sie entweder gleich Retro-Strecken reinhauen, also auch Battle, dass sie eben diese Gras-Map und diese Block-Ding mit Grün, Rot, Blau, Gelb wieder reinhauen und da vielleicht noch ein bisschen was machen.
Da müsste aber auch das Gameplay dazu stimmen, wenn sie diese Maps umsetzen und die sind wieder irgendwie breiter und viel Platz und das fährt sich ein bisschen langsamer, dann finde ich, fehlt das Feeling auch. Und ist mir auch gerade aufgefallen, auf dem 3DS oder auf dem DS, das Mario Kart war schon mehr wie Mario Kart 64. Mhm. Also so ein anderer Stil und ziemlich flott und eng und bist da mehr gedriftet und eine Herausforderung. Ja. Also irgendwie gefällt mir da die Mario Karts auf den Handhelds zurzeit noch besser als auf den Konsolen.
Was ich nur am Battle-Modus bei den neueren Marios ein bisschen schade finde, ist halt immer diese Zeitbegrenzung auf 3 Minuten. Weil ich weiß noch früher, bei Mario Kart 64, da habe ich gerade bei dem Block vor, hat jeder eine Ecke gekriegt, jeder eine Farbe, hat dort seine Bananen platziert und dann ist man irgendwann losgefahren und hat den anderen abgeschossen und jeder musste halt sein Eck verteidigen und es geht halt nicht in 3 Minuten.
Ja, man hat richtige Taktiken gebaut und eigene Spielmodis gebastelt. Das war echt cool. Ich stand auch meistens immer oben auf der Brücke mit 3 roten Panzern, hab geguckt, wenn unten Leute vorbeifahren und hab piu, 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 einfach alle abgeschossen.
Hab ich auch oft so gemacht.
Da war es auch so bei Mario Kart 64, die Panzer, die grünen, die sind ja minutenlang an den Wänden abgeprallt, ohne dass sie verschwunden sind.
Bei den neueren geradeaus alle 3 abgehauen und dann ging die mal hin und her.
Das war auch beim Super Nintendo schon so. Die haben sich da echt gestapelt irgendwann. Also das fand ich auch geil.
Gut, genug geschwärmt. Kommen wir zum nächsten Titel, der wahrscheinlich für viele auch ein Schwärmtitel sein wird. Und zwar der Nachfolger von Xenoblade Chronicles für die Wii U. Da wurde noch kein Release-Datum genannt. Und die haben es dieses Mal auch vermieden, den Titel irgendwie zu benennen. Es wurde immer nur von einem Nachfolger gesprochen. Das heißt, der Codename, der bis vor kurzem noch galt, X, der wurde jetzt nicht genannt. Also könnte sein, dass das Spiel wahrscheinlich nicht X heißen wird, aber bleiben wir jetzt mal einfach bei X. Ja, also ich finde, das sieht toll aus. Also jetzt grafisch sieht das toll aus. Vom Gameplay ist mir das definitiv zu spacig, wie der eine da seine MG da rausholt und da rumballert. Ich mag das auch nicht, wenn so dieses Power Ranger-Ding, wenn so Menschen in so Superroboter hüpfen und mit bekämpfen und...
Ja, das war bei Xenoblade aber noch nicht. Deswegen finde ich das auch so ein Element.
Da muss ich sagen, ich fand das bei Xenoblade schon schlimm. Also ich mag diese altmodische und gleichzeitig futuristische Waffen dabei, wie es ja da auch schon Kanonen gab und sowas. Mhm. Da stehe ich auch nicht so drauf. Jetzt mit den Robotern ist es nochmal schlimmer.
Mhm. Ja. Ich glaube, die konnten sich nicht für eine Epoche entscheiden und haben einfach alles, was da ist.
Aber das ist so ein Anime-Stil mit Riesenschwertern und Kanonen und alles. Das ist, glaube ich, schon so üblich teilweise.
Aber es gibt ja auch Spiele, die sind etwa nur altmodisch, also sagen wir mal Schwerter und vielleicht Zaubersprüche oder modern mit Maschinengewehren, Robotern, aber die Mischung finde ich irgendwie reizt mich gar nicht.
Aber Xenoblade hat schon Spaß gemacht. Das war schon interessant. Also ich würde es mir auf jeden Fall angucken.
Da kommt es mir aber jetzt auch wieder so vor, als wäre das wieder so ein Klonspiel. Also genau das gleiche, was Xenoblade war, nur in HD-Grafik und Roboter dazu. Ich habe mir irgendwie was komplett Neues oder was ein bisschen mehr Abwechslung von denen erhofft, dass die was Neues raushauen und jetzt sehe ich, oh, das gleiche Spiel nochmal, okay. Schön aufgemotzt, aber wieso sollte ich das nochmal so spielen?
Na gut, aber das kann man, glaube ich, bei jedem Spiel sagen. Auch bei einem Zelda kannst du sagen, oh, das ist ja wie das vorherige.
Genau.
Es muss einem halt gefallen, das ist auch okay, aber mir gefällt das halt jetzt nicht. Also mir ist das ja zu spacig, zu, wie gesagt, er zieht da seine Schusswaffe raus und ballert auf den Drachen oder was das da war.
Zwar, man kennt ja von dem Spiel noch fast gar keine Info und nix, also muss man erst noch abwarten, was da alles dazu kommt.
Dann bleiben wir bei Schusswaffen und kommen zum letzten Spiel für diese Nintendo Direct, und zwar Bayonetta 2 für die Wii U, nach wie vor nur für 2014 angesetzt.
Ja, da halten sie sich auch schön bedeckt.
Ach, es geht. Es wurde halt jetzt verraten, dass Bayonetta eine Hexe ist, und also so ein bisschen was erfahren hat man da schon.
Da muss ich eine Frage stellen, ist das jetzt wirklich der erste Teil mal neu aufgesetzt? Nein,
das ist schon der zweite. Oder
ist das eine richtige Nachfolgung? Okay, weil irgendwann klang es für mich so, als wäre das genau die gleichen Levels wie im ersten Teil, nur ein bisschen aufgemotzt.
Da sprichst du was Interessantes an, weil ich kannte nur die ersten paar Trailer vorher und jetzt diesen neuen. Da dachte ich dann auch, das sieht eigentlich mehr und mehr aus wie Sin and Punishment.
Ja, es ist ja so, aber gut, Sin and Punishment ist mehr Rail-Shooter.
Ja gut, kann sein, dass es da Unterschiede gibt, aber was ich jetzt aus den Trailern so für mich ziehen konnte, für mich sah das aus wie Sin and Punishment. Nicht, dass das jetzt negativ gemeint ist, aber es ist halt wieder so ein Genre, was mich halt nicht so reizt.
Genau, das ist ja Sin and Punishment, Devil May Cry, eben Bayonetta. Was gibt's noch so in dem Stil? Ninja Gaiden ist ja auch so ähnlich. Also, ja.
Und ich finde auch, das habe ich aber, glaube ich, als wir das beim letzten Mal schon mal besprochen hatten, dass durch den Trailer das Gameplay zu überladen wirkt. Es kann sein, dass man da die Übersicht hat, wenn man das selber alles steuert und die Hand anlegen kann, aber wenn man nur so zuguckt, dann denkt man, du meine Güte, wo kommt denn noch überall? Überall blinkt es und zwittert und boah.
Aber man steht auch da und denkt, wow, was passiert da gerade? What the f? Das ist wirklich ein gigantische Bilderflut. das ist irgendwie cool, aber ja, man macht eigentlich nicht viel, sondern drückt zu richtigen Zeitpunkt irgendwelche Ausweichknöpfe und schlägt die ganze Zeit zu und schießt und macht und tut und irgendwie wirkt's primitiv, aber es macht doch irgendwie Spaß.
Man muss es mögen, ja.
Ja, also ich
finde das Gameplay selber auch ziemlich überladen, weil es überall so, weil man fast epileptische Anfälle bekommt.
Ja, schon.
Andererseits ist halt mit den Hintergründen und Riesenendgegnern und sowas
imposant.
So ein bisschen episch und imposant, also ist schon ein Spektakel, aber das Gameplay, also so viele Blitze und keine Ahnung, was man alles zu sehen kriegt, war bis jetzt auch nicht so meins.
Aber da habe ich mich gefragt, wie soll ich denn gegen so riesen Gegner normal kämpfen? Also das geht ja gar nicht anders als irgendwie rumfliegen und draufspringen und also ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie sich das tatsächlich spielt nachher, weil also für mich ist das einfach Chaos, sah das aus nach Chaos.
Wenn man sowas noch nie gespielt hat, muss man sich's mal angucken und ein paar Runden geben, ja, ob man dann weiß, nee, das gefällt mir gar nicht oder wow, da geht voll die Post ab.
In Ordnung, dann sind wir mit der Nintendo Direct auch komplett durch und damit auch mit dieser Podcast-Ausgabe, die ehrlich gesagt länger wurde, als ich anfangs dachte. aber das wird wahrscheinlich dann die Hörer und Hörerinnen freuen. Ich für meinen Teil sag also wie immer nur noch Tschüss, macht's gut und bis bald und Dennis und Markus und Thomas machen das Licht aus.
Gute Nacht.
Gute Nacht alle zusammen. Schlaft gut und bis zum nächsten Mal.
Von mir auch dann gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.
Yay,
das ist schon 42,99 ja. Momentan bei Amazon.
Ah, was? Nur?
Ja.
Wenn du mehr bezahlen willst, geh in den E-Shop.
Also für 22 würde ich mir vielleicht sogar mal wieder mein drittes Wii U-Spiel zulegen. Was? 42?
42 war es, oder?
42.
Ah, ich habe 22 verstanden. Oh.
Also ich bin interessant. Bin sehr interessiert.
Ich bin ja, du bist sehr interessant.
So interessant, ja klar.
Ja, total.
Ich glaube, wir haben hier einen Outtake-Kandidaten.
Unterschwellige Botschaft
an die Zuhörer. Ich bin interessant. So, jetzt reden wir weiter.
Der Preis geht an.
Hallo, mein Name ist Jörg. Ich mag Spaziergänge im Regen und Chips mit Speckgeschmack.
Obey, obey.
Ja, ich habe sonst... Was sonst? Das ist ein doofes Wort.
Oh, geil, ey.
Kannst einen eigenen Podcast machen, wo einfach nur so lachen. Ja, genau. Eine Stunde lang. Schaut euch diese Parodie an.
Das ist so geil, wieder von vorne. Und Okay, ich muss erstmal... ja.
Nein!
Ja. Du hättest das gerade nicht mit Wii U sagen sollen, dann wäre mir das nicht eingefallen. Okay, weniger, umso weniger zu schneiden für mich, das markiere ich gleich und kommt gleich ganz raus.
Aufnahme läuft
noch. Ich kontrolliere mal lieber, aber ich glaube schon. Ja, läuft noch.
Okay, das war der kleine Teil, jetzt kommt das Hauptthema. Jetzt kommt
das Hauptthema, da sind wir in 5 Minuten fertig. Okay. Jetzt ist aber gut. Nein, jetzt
direkt, ja.
Na okay. Schön, okay. Ich hab's gerade.